Diese Folge wird präsentiert von
Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Wir sprechen heute mit Maroje Gürtel, Principal bei Verdane. Die Themen des Gesprächs sind einerseits Klarna, das schwedische Fintech-Unternehmen erlebt einen Bewertungsabschlag von ursprünglich 46 Milliarden Dollar auf nur noch 6,5 Milliarden Dollar vor dem Abschluss der nächsten Finanzierungsrunde. Außerdem geht es um den VC-Fonds June, der wird jetzt umbenannt in Magnetic. Die Partner sollen sich als Ziel zunächst 220 Millionen Euro gesetzt haben und Fokus für die Investments sollen Innovationen wie Kryptowährungen oder synthetische Lebensmittel sein. Und dann sprechen wir auch noch über Echo3D. Das New Yorker Unternehmen möchte die Art und Weise, wie 3D, AR und VR-Inhalte gespeichert und gestreamt werden, ändern und erhielt dafür in einer Finanzierungsrunde 5,5 Millionen US-Dollar. So viel als kleiner Vorgeschmack für euch. Ich übergebe jetzt direkt an Fabian Tausch vom Unicorn Bakery Podcast. Wir haben noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann geht es auch schon los. Bis später.
Werbung.
Recap ist die ideale Wachstumsfinanzierung für alle Software-as-a-Service-Unternehmen. Erhalte mit Recap bereits heute Zugriff auf die zukünftigen Umsätze aus deinem Abo-Geschäftsmodell und investiere sie zum Beispiel in Marketing- und Sales-Aktivitäten oder den Ausbau deines Teams. Mit Recap kannst du somit schneller wachsen, ohne dafür Anteile und die Kontrolle über dein Unternehmen abgeben zu müssen. Buche deine Demo jetzt auf re-cup.com/insider.
Die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Willkommen zum letzten Tag meiner Urlaubsvertretung bei Investments und Exits. Mein Name ist Fabian und ich bin eigentlich der Host von Unicorn Bakery und Jan hatte mich, wie die, ich sag mal, ständigen HörerInnen wissen, um die Urlaubsvertretung gebeten. Und ich freue mich heute, Maroje Gürtel dabei zu haben von Verdane. Und wir sprechen über ein paar Themen. Einmal ein Sorgenkind an der Börse, ein Fonds, der sich umbenannt hat, was ja auch immer ein Thema ist. Wobei, kein Sorgenkind an der Börse, mein Fehler, ist noch eine Private Company, aber profitiert nicht unbedingt von den Ereignissen an der Börse, würde ich sagen. Und ich würde sagen, Maroje, erstmal schön, dass du hier bist. In demselben Zuge, vielleicht sagst du auch nochmal zwei, drei Sätze zu euch bei Verdane, dass auch alle wieder wissen, wer ihr eigentlich seid. Du bist ja des Öfteren hier dabei.
Ja, vielen Dank. Hallo Fabian, freut mich wieder mal dabei zu sein. Verdane, wir sind ein Wachstumsinvestor, also Growth Equity Investor, ursprünglich aus Skandinavien und jetzt seit 3 Jahren mit einem Berlin Office präsent. Haben in Deutschland rund 10 Investments, und darunter Smava oder Momox, die, glaube ich, jetzt ein weiteres Publikum auch kennt, machen Investments im Software und im Consumer-Bereich.
Ja, damit habt ihr auf jeden Fall, also ihr seid ein bisschen später dran, deswegen kennt man euch vielleicht in der Berliner Szene noch nicht so sehr wie viele der Early-Stage-Fonds, aber wenn man sich da mal genauer damit beschäftigt, dann merkt man, dass da auf jeden Fall einiges dahinter steckt. Und ich glaube, dadurch, dass du euch auch viel mit Growth und Wachstum beschäftigt, hast du vielleicht auch eine sehr spannende Perspektive auf das, was gerade bei Klarna passiert. Denn derzeit, also wir wissen, letzte Bewertung 46 Milliarden Dollar. Und die Rumors sagen, jetzt sind es noch 6,5 Milliarden Dollar, auf der gerade das nächste Fundraising passiert. Warum? Wieso? Weshalb?
Ja, wir können ja natürlich nur spekulieren, aber tatsächlich sollen 600 Millionen eingesammelt worden sein, und zwar von Bestandsinvestoren Sequoia und Mubadala, das ist der Staatsfonds Abu Dhabi. Und ich musste schmunzeln, dass ich heute meine Recherche gemacht habe. Ich habe gesehen, dass Philipp Klöckner auf LinkedIn geschrieben hat, ja, das im Umkehrschluss heißt das auch, dass keiner, der nicht schon investiert ist, bereit war, selbst bei dieser Bewertung Geld zu investieren. Und ja, das ist natürlich eine berüchtigte berühmt-berüchtigte Downround und die ist jetzt fast bei 90% tieferer Bewertung, als sie es letztes Jahr noch stand und wo auch ein Investment letztes Jahr stattgefunden hatte. Auch so um die 600 Millionen, da war Softbank im Lead. Ja, also zeugt schon von einer sehr stark veränderten Realität und veränderten Marktumfelds.
Ist das nur das Marktumfeld? Ist das der einzige Faktor oder welche spielen da dann vielleicht auch noch mit?
Naja, also ich glaube, Klarna hatte jetzt schon einige Zeit Schwierigkeiten, was Wachstum angeht, hatten im Q1 200 Millionen Verlust geschrieben und auch dann danach Massenentlassungen bekannt gegeben von 7.000 Mitarbeitern, das sind fast 10% der Belegschaft. Und daher ist es sicherlich jetzt nicht primär wegen der Börse so, sondern viel eher auch, weil eben die Firma sich offensichtlich in einer Lage befindet, wo sie schnell und viel Geld benötigt hat. Und da kann man natürlich relativ gut die Bedingungen diktieren als Geldgeber. Und das ist jetzt genauso geschehen.
Zusätzlich haben wir natürlich auch noch den Umstand, dass irgendwie Apple angekündigt hat, sich so nach und nach in den Markt zu wagen, also ins Thema Buy Now, Pay Later, vor allem aber auch auf die sehr attraktiven kurzfristigen Buy Now, Pay Later Kredite, also ich glaube von 6 Wochen in den USA, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt natürlich, es besteht die Möglichkeit, dass erstens ein sehr spannendes Kundensegment wegfällt oder sich zumindest reduziert oder auch die etwas risikoreicheren Kredite übrig bleiben, weil wenn jemand das irgendwie über 3, 4, 5, 6, 12 Monate streckt sein Payment, dann ist das Risiko natürlich höher, dass es Ausfallraten gibt. Das heißt, die spannenden oder einfacher abzubildenden, risikoärmeren Kredite sind jetzt auch nochmal etwas umkämpfter, weil ich entscheide mich halt jetzt zwischen Affirm, Apple oder Klarna und anderen Anbietern. Das gehört natürlich auch nochmal dazu und das macht es wahrscheinlich nicht leichter.
Nee, tatsächlich nicht. Und darüber hinaus, grundsätzlich das Modell, wahrscheinlich hat das in Frage gestellt in einem Zinsumfeld, das jetzt stark angestiegen ist. Weil wenn du halt quasi zu 0% dir Geld leihen kannst für ein paar Wochen oder ein paar Monate, was du halt quasi tust bei diesem Buy Now, Pay Later Modell, wenn du das dann plötzlich bei 6, 7, 8% machen würdest und du müsstest, dann überlegst du dir vielleicht zweimal, ob das wirklich die beste Art und Weise ist zu zahlen. Und ich denke, die Summe all dieser Faktoren, die wir jetzt erwähnt haben, hat eben dazu geführt, dass die Runde nun einmal da ist, wo sie ist, sprich fast 90% tiefer als vor knapp einem Jahr.
Was denkst du denn, bedeutet das für eine Firma wie Klarna? Also was sind die Maßnahmen oder Entwicklungen, die wir jetzt vielleicht sehen werden, weil es so eine massive Downround gibt?
Ja, also ich denke da, was bei einer Downround dann passiert, ist natürlich, dass die Verhältnisse der einzelnen Investoren verändert werden, also dass die neuen Investoren überproportional viel an der Firma dann halten, verglichen jetzt mit dem, was sie mit für die gleiche Summe vor einem Jahr erhalten hätten. Und dann hat das natürlich auch noch einen psychologischen Effekt auch auf alle Mitarbeiter, die an Optionsprogrammen partizipieren und die jetzt plötzlich natürlich auch viel weniger attraktiv aussehen, ja, weil dann macht sich jeder eine gewisse mentale Notiz, ja, wie viel bei ihm rausspringt, wenn jetzt dann Klarna endlich an die Börse geht oder verkauft wird und dieser Betrag wird halt stark relativiert, ja, das war sehr prägnant zu sehen natürlich im Fall von WeWork und ich würde jetzt auch keine Vergleiche ziehen zu WeWork, was die Firmen angeht, aber das ist halt so, was intern dann jetzt rein auf der psychologischen Ebene passiert. Und auf der ganz praktischen Ebene, ja, es ist halt so, wenn eine Firma sehr kurzfristig 600 Millionen braucht, nachdem sie schon 200 Millionen Verluste eingefahren hat, dann sieht es offenbar so aus, als dass jetzt Cash sehr schnell ausgegeben wird und keine Gewinne erzielt werden, dass man dann das Businessmodell etwas anpassen muss. Ja, daher auch die Massenentlassungen, die wir erwähnt haben.
Zu denen Pip Klöckner, den du vorhin schon angesprochen hattest, auch meinte, bei Finance Forward. Klarna hätte viel zu wenig Leute entlassen. Ob sich das bestätigt, sehen wir jetzt nach den neueren Ankündigungen, wenn die dann irgendwann mal öffentlich sind, ob da nachgezogen werden muss oder nicht. Wie gesagt, da sind wir gerade noch viel im Feld der Spekulation. Deswegen wahrscheinlich auch ganz passend, das dabei zu belassen.
Und dazu ist auch noch zu sagen, dass meistens passieren dann auch solche Veränderungen bei einer Firma nicht nur auf einmal, ja, sondern du hast halt verschiedene Wellen von Restrukturierungen, Umorientierungen der Firma. Und das heißt, dass es kann gut sein, dass dann noch weitere Entlassungen folgen werden, wenn sich jetzt das Geschäft nicht stabilisiert auf der Basis, wo es eben heute Sinn machen würde. Ja. Und wenn man sich die Weltwirtschaftslage anschaut, gibt es schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Fahrt jetzt auch nicht viel geradliniger wird über die nächsten paar Monate für Klarna und einige andere Firmen in dem Bereich.
Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, welche Firmen könnte dasselbe Schicksal ereignen? Also welche Faktoren bei einer Firma führen dazu, dass ich mich halt mal sagen wir mal, im Wert halbiere und eine große Downround mache, beziehungsweise bis zu 90% Downround habe? Also was sind so die Kriterien, die dann in so einer Wachstumsphase dazu führen, dass unter den veränderten Bedingungen auf sowas passiert?
Naja, eine Finanzierungsrunde ist halt wie fast jede Transaktion, ist das Zusammenkommen von Angebot und Nachfrage. Und was führt dazu, dass so eine starke Downround erfolgt, ist eben, dass nicht sehr viel Angebot da ist für diese Finanzierung zu tätigen. Ja, und das war genau vor einem Jahr, wenn man sich die Bewertung vor einem Jahr anschaut, war das ganz anders. Und das hängt dann schon wieder mit dem anfänglich erwähnten tieferen Börsen und grundsätzlich an der ganzen Großwetterlage bei den Investoren, die im Moment viel zurückhaltender werden, obwohl sehr viel Kapital auch noch verfügbar ist. Aber wenn du dir vorstellst, dass du in eine Firma investierst und du weißt, dass jetzt möglicherweise 12, 24 Monate kommen, die nicht unbedingt einfacher werden, volkswirtschaftlich gesehen, ja, dann musst du halt dieses Risiko auch irgendwie einpreisen. Und wenn dann sehr viele sich genau diese Überlegungen machen und am Schluss nur noch zwei Investoren übrig bleiben, die dann obendrauf noch interne Investoren sind, dann können die natürlich die Bedingungen diktieren. Und das könnte sehr gut auch bei anderen Firmen passieren.
Wir unterlassen auf jeden Fall mal die Spekulationen, wen das alles betreffen könnte. Das geht dann, glaube ich, einen Schritt zu weit. Aber glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, weil natürlich viele, so wie ich zum Beispiel auch, ich bin jetzt 25, mit dem Marktumfeld jetzt noch nie in Berührung gekommen sind und da auch die Dynamiken erstmal, ja, ich sag mal, beobachten und verinnerlichen muss, um das dann irgendwann mal auch nachvollziehen zu können.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Also es ist, wir sind jetzt eine Generation oder mehrere Generationen fast, die so ein Umfeld noch nicht gesehen haben. Also das letzte Mal, wo was Ähnliches passiert ist, war 2008. Und wenn man wirklich eben die gesamte volkswirtschaftliche Großwetterlage dann mit berücksichtigt, dann gibt es Leute, die sagen, da muss man so in die 70er Jahre gehen oder sogar in die Kriegszeit, also so in die 40er Jahre, ja, um eben zu verstehen, wie sich das Zinsniveau mit der Geldmenge entwickeln und was das für Folgen hat volkswirtschaftlich. Also alles in allem keine einfache Frage, die man einfach so beantworten kann und mit sehr, sehr viel Unsicherheit behaftet. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass wir jetzt sicherlich in einem etwas anderen Umfeld sind als noch vor einem Jahr. Und jetzt diese Transaktion ist ein Zeichen davon.
Ja, eine gute Sache an dieser Marktlage ist, es gibt trotzdem genug Fonds, Investoren etc., auch wenn die vorsichtiger werden. Es gibt viele neue Bekanntmachungen, zuletzt irgendwie mit Philipp Werner von Project A gesprochen, aber auch viele andere Fonds. Und wir haben auch heute noch ein Beispiel mitgebracht, und zwar ehemals bekannt als June, werden jetzt Magnetic, ein VC-Fonds, unter anderem geführt von David Roskamp. Und die suchen angeblich 220 Millionen Euro. Und da bleibt, glaube ich, auch ja, spannend zu beobachten, wo dann das Geld am Ende reinfließt und wo es auch herkommt, weil in der aktuellen Marktlage zu, also Geld für einen eigenen Fonds zu fundraisen, ist wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach wie noch vor einem Jahr.
Ja, das stimmt tendenziell und gleichzeitig kommt es halt sehr darauf an, mit wem man spricht. Bei Magnetic sieht es so aus, dass würden die mit sehr vielen Family Offices sprechen, die auch eher langfristig dann diese Allokation tätigen für Investments in einem Technologiebereich und Frühphasentechnologiebereich zu tätigen. Und daher kann das ja auch sehr, also ich denke, die werden schon auch sehr gute Karten haben, um das Ziel des Fundraisings zu erreichen. Aber es ist tatsächlich so, dass vor 12 Monaten war das Umfeld sicherlich noch einfacher. Und das hat man ja gesehen über die Rekordzahl von neuen Fonds, die gelauncht wurden.
Das auf jeden Fall. Aber gibt den Gründern und Gründerinnen da draußen, glaube ich, erstmal ganz gute Karten, auch wenn nicht mehr, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, alles finanziert wird. Sondern die Kriterien vielleicht ein bisschen härter angezogen werden und ein bisschen mehr Due Diligence wieder gemacht wird, was auch nicht verkehrt ist, dann schadet das auch nicht, trotzdem zu wissen, dass es das Geld da draußen noch gibt. Das scheint ja etwas anders zu sein als in den 2000ern, wo ich persönlich jetzt relativ wenig Berührungspunkte mit hatte, aber mit ein paar Leuten drüber gesprochen habe, die meinten, da gab es dann auch so 2-3 Jahre, wo fast gar nichts finanziert wurde. Das ist ja nicht das, was wir gerade sehen.
Das ist überhaupt nicht das, was wir gerade sehen. Und man muss wirklich, ich denke, diese Vergleiche mit den 2000ern sind grundsätzlich ist gefährlich, obwohl natürlich da auch an den Börsen sehr viele Firmen Kursverluste und tiefrote Kursverluste eingefahren haben und die sich zum Teil nie erholt haben, beziehungsweise hat es Jahre gedauert. Wir sind insofern in einer anderen Welt heute, dass die viele der Firmen, sei es jetzt die privaten oder auch die an den Börsen, halt richtige Businessmodelle sind. Währenddessen damals war es halt so, dass sehr viele Firmen an die Börse kamen, die eigentlich ja nicht viel mehr als einen Namen hatten, vielleicht ein Konzept. Also das waren wirklich ganz klar Nicht-Firmen, die an die Börse hätten gebracht werden sollen. Und zweitens, das gesamte Ökosystem ist halt 20 Jahre weiter. Ja, und gerade in Europa ist es ganz stark der Fall, in Berlin ist es ganz stark der Fall, die Qualität von so Investoren, Gründern, die Ökosystem insgesamt ist halt ganz woanders, als sie es in den 2000ern waren und auch ganz woanders, als sie es vor 10 Jahren waren. Und daher denke ich auch, dass es wird jetzt nicht zu einem Finanzierungsstopp kommen. Aber es wird schon so sein, dass Investoren werden sich mehr Zeit lassen, um Investments zu tätigen und es gibt weniger Fear of Missing Out, als es jetzt vor einem Jahr der Fall war.
Wie äußert sich das denn bei euch? Also wenn ihr bei Verdane jetzt Deals anschaut, habt ihr also einfach mal vielleicht auch numerisch gesehen deutlich weniger Deals gemacht? Habt ihr irgendwelche Beobachtungen einfach nur, die man mitnehmen kann? Ich meine, ihr investiert, glaube ich, mit dem Hauptvehikel, wenn es so um die 10 Millionen Umsatz geht es dann los und dementsprechend ist man dann schon einen Tick weiter in der ganzen Founder-Journey, Startup-Journey und vielleicht einfach nur mal eine grobe Einschätzung oder eine grobe Erklärung, wie es bei euch da gerade aussieht.
Ja, also wir waren letztes Jahr sehr aktiv, auch in Deutschland, haben bisher in Deutschland, im deutschsprachigen Raum noch kein Investment gemacht dieses Jahr. Haben aber einige, also viele Investments gemacht außerhalb und also in unseren anderen Heimmärkten in Nordeuropa und auch Investments außerhalb dieser Region. Ich glaube, also wir haben eigentlich nicht viel an unserer Vorgehensweise verändert. Ich denke, wir sind schon sehr strukturiert, so wie wir Firmen-Businessmodelle uns anschauen und die Kriterien, nach denen wir dann Investments tätigen. Und für uns ist eigentlich wichtig, egal in welcher Wirtschaftslage, eine starke Kontinuität in dieser Entscheidungsfindung zu haben. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass jetzt die Deal-Aktivität im Moment die Deals, die man sieht, die Markt im Moment in Fundraising sind, die Anzahl hat sich schon auch reduziert. Ich denke, das hat damit zu tun, dass auch Firmen, wenn sie es können, auch vielleicht jetzt gerade diese paar Monate abwarten wollen und auch ein bisschen besser verstehen wollen, wohin geht denn die Volkswirtschaft und wie verändert sich das die Umgebung, um dann auch das Business entsprechend auszurichten und dann ein Fundraising aufbauend auf diesem neu ausgerichteten Business, beziehungsweise Business, das ausgerichtet ist nach den jetzigen Bedingungen und nicht die vor einem Jahr. Und daher glaube ich, im Moment ist es schon fair zu sagen, dass es etwas ruhiger ist. Das sieht man auch in Statistiken. Ich glaube aber, das kann sich sehr schnell wandeln und ich würde auch erwarten, dass es dann Q3, Q4 die Aktivität wieder stark anzieht.
Das bleibt zu beobachten. Auch da spekulieren wir nur. Aber ein Beispiel für eine Firma, die jetzt Geld eingesammelt hat, haben wir noch dabei. Das ist eine New Yorker Firma, die sich darauf spezialisiert, die Art und Weise, wie 3D Augmented Reality und Virtual Reality Inhalte gespeichert und gestreamt werden, zu ändern und sich darauf fokussiert. Und die haben jetzt 5,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und die Frage ist natürlich, warum gerade so etwas? Warum ist das spannend? Wo spielt da die Musik? Wo ist da der Punkt, der das wirklich attraktiv macht als Investment?
Genau. Also warum das nennenswert ist und auch ein Indikator eines breiteren Trends ist, dass Echo 3D, so heißt die Firma, die wollen eine Art AWS für 3D-Applikationen sein. Und mit 3D meinen die Virtual Reality, Augmented Reality, Metaverse. Die arbeiten halt daran, eine Technologie aufzubauen, die es Developern hilft, eben solche Applikationen zu programmieren und möglichst dateneffizient auch zu programmieren. Und was besonders spannend ist an dieser Transaktion, ist, dass der Lead-Investor Qualcomm Ventures war. Und Qualcomm ist natürlich die große amerikanische Halbleiterfirma und Qualcomm setzt offenbar voll und ganz auf Metaverse und haben einen neuen Fonds aufgelegt, heißt das Snapdragon Metaverse Fonds, angelegt auf deren Snapdragon Chip-Technologie. Ja, und dieses Echo 3D war das erste Investment aus diesem Fonds. Und Qualcomm wird jetzt halt vermehrt in diesem Gebiet investieren, haben auch ein Forschungslabor, also einige Forschungslabore aufgebaut, davon eins in London, um in dem Bereich neue Produktentwicklungen und Technologieentwicklungen weiterzutreiben. Und ich denke eben, das ist an sich ja eine Firma, die in New York ist und jetzt keine in einer überschaubaren Größe als verglichen mit dem, was wir zu Planer gesagt haben, aber Zeichen eines ganz großen, breiten Trends Richtung Virtual Reality, Richtung Augmented Reality, Richtung Metaverse. Und dazu gilt vielleicht auch noch zu sagen, ja, das haben wir vorhin nicht erwähnt, Magnetic Ventures, die wollen sich auch auf innovative Technologien spezialisieren, ja, und da nennen die Krypto-Projekte oder auch synthetisches Fleisch, und ich denke, unter Krypto kann man wahrscheinlich dann auch diese Metaverse-Themen dann auch auf die eine oder andere Art und Weise sehen. Ich glaube, wir werden, im Moment ist es noch so gefühlt ein etwas nischiges Thema, aber wir werden da mehr und mehr auch Massenprodukte sehen in diesem Bereich.
Da bin ich auch sehr gespannt. Da habe ich ehrlicherweise gar keine so krasse Meinung zu und beobachte immer und versuche so ein bisschen zu verstehen, was passiert. Und ich meine, gerade gibt es ja schon wieder irgendwie die neuesten Spekulationen und Gedanken rund um Facebook, ob sie irgendwie das Metaverse doch dazu kaufen, statt das selbst zu entwickeln, dass sie ihre Ressourcen da wieder runtercutten und reduzieren. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was passiert. Kann es aber ehrlicherweise nicht einschätzen und bin auch wahrscheinlich wie viele noch hin und her gerissen, ob ich mich in 10 Jahren die meiste Zeit meiner Zeit gerne im Metaverse bewegen würde. Habt ihr da irgendwelche Investments in den letzten Monaten gemacht?
Nee, haben wir nicht. Und zwar, weil jetzt viele dieser Projekte sind noch sehr frühphasig und zu frühphasig für uns. Wir investieren in etablierte Businessmodelle, etablierte Firmen und versuchen, sie halt noch schneller wachsen zu lassen und denen dabei zu helfen, in ein paar Strukturthemen anzugehen. Das ist wirklich so ein ziemlich zentraler Punkt, dass wir wollen kein Product-Market-Fit-Risiko übernehmen. Ja, also das spricht eine Firma, in die wir investieren, die soll eigentlich schon einen Markt, ein Produkt haben und relativ breit angelegte Kundenbeziehungen.
Das ist doch mein Statement. Damit lassen wir das mal so stehen. Schauen uns an, wie der Markt gerade im Metaverse sich entwickelt. Maruja, ich sage vielen lieben Dank. Dich hört man definitiv bald wieder. Und ich verabschiede mich hiermit aus der Urlaubsvertretung. Einen Satz Eigenwerbung noch. Wer möchte, kann sich gerne Unicorn Bakery mal als Podcast anhören. Ansonsten schaut gerne bei Verdane vorbei, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte ein Partner für euch sein. Und ich sage euch allen weiterhin viel Spaß mit Jan, wenn er zurückkommt, für seine Investments und Exits. Danke, Maruja.
Danke dir, Fabian. Alles Gute.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Das waren Fabian Tausch und Maruja Gürtel, Principal bei Verdane, im Gespräch über Klarna, Magnetic, ehemals June, und Echo3D. Für euch noch kurz der Hinweis auf unsere Mittagsausgabe. Da sprechen wir heute Mittag mit Alexander Giesecke, Co-Founder und CEO von Simple Club. Das AdTech Simple Club erhält in einer Series A Finanzierungsrunde neues Kapital in Höhe von 7,2 Millionen Euro. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns dann um 13 Uhr wieder. Bis dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.
Diese Folge wurde präsentiert von
Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Konto hilft Gründerinnen und Gründern, in nur 72 Stunden für das Handelsregister bereit zu sein. Teste Konto 3 Monate kostenlos mit dem Code StartupInsider. Mehr Infos gibt es unter konto.de. Konto schreibt sich übrigens Q-O-N-T-O.